Persönlichkeitsstörung fokussieren wollen. Das ist ein Themenbereich, der für uns beide unser klinischer Berufsalltag ist. Wie schon erwähnt wurde, arbeiten wir eben an einer Psychotherapiestation und an dieser Station wird ein spezielles therapeutisches Angebot für von Persönlichkeitsstörungen betroffene Menschen angeboten und deshalb war es für uns auch heute naheliegend, Ihnen darüber zu berichten. Als systemische Familientherapeutinnen fließt unsere Haltung und unser therapeutisches Selbstverständnis täglich in die Arbeit mit den von dieser schwerwiegenden psychiatrischen Störung betroffenen Menschen ein. Im klinischen Alltag setzen wir beide nun schon seit etwa 10 Jahren das Skills-Training ein. Das ist ein fundamentaler Bestandteil der dialektisch-behavioralen Therapie und die wiederum ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, welcher speziell für Borderline-Störungen entwickelt wurde. Wir arbeiten mit diesem Ansatz aber auch mit Menschen, die an Erkrankungen aus anderen Diagnosegruppen leiden. Ja, im ersten Teil des Vortrags werde ich Ihnen einen Überblick über den derzeitigen Wissensstand im Hinblick auf Geschichte, Epidemiologie und Pathologie des Störungsbildes geben. Und meine Kollegin wird Ihnen dann die wesentlichen Strukturelemente der dialektisch-behavioralen Therapie und des Skills-Trainings im Speziellen darstellen. Als Persönlichkeitsstörung wird ja in aller Regel ein psychiatrisches Krankheitsbild bezeichnet, bei dem der Patient, die Patientin Charaktereigenschaften bzw. Charakterausprägungen hat, die an Intensität, Dauer und Inhalt deutlich von der Norm abweichen. Die betroffenen Personen sind dadurch einerseits einem besonderen Leidensdruck unterworfen, andererseits leidet oftmals auch das Umfeld dieser Menschen unter den entsprechenden Krankheitssymptomen. Die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen, der Borderline-Störung im Speziellen, gilt derzeit als sicher eine der zentralen Herausforderungen für die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung. Obwohl das Störungsbild der Borderline-Störung mit einer Prävalenzrate von etwa 1,5% höher ist als bei schizophrenen Erkrankungen beispielsweise, ist unser Wissensstand im Vergleich hierzu aber relativ gering. Dies betrifft nicht nur die Erforschung der Ursachen, sondern auch die Pathophysiologie der Borderline-Störung und auch die Epidemiologie. Die Fragen, die das Ersterkrankungsalter, Langzeitverläufe, die primären und sekundären Krankheitskosten betreffen, können allenfalls ebenfalls mit Mutmaßungen beantwortet werden. Schwierig gestaltet sich auch die gesamte Versorgungssituation, obwohl mittlerweile wissenschaftlich gesichert ist, dass störungsspezifische Behandlungsformen wie die dialektisch-behaviorale Therapie unspezifischen Behandlungsformen weit überlegen sind. Bei Persönlichkeitsstörungen ist dieses Fachwissen bis dato eben nur an wenigen spezialisierten Einrichtungen und Zentren etabliert. Mittlerweile lastet auch ein sehr hoher Versorgungsdruck an den akuten Versorgungsstationen, wobei auch ein enorm hohes Ausmaß an primären Behandlungskosten hierbei entsteht, weil man davon ausgehen muss, dass es etwa pro Borderline-Patientin zu etwa einer stationären Aufnahme pro Jahr kommt, mit einer Liegedauer von etwa bis zu 70 Tagen. Sekundäre Krankheitskosten, das heißt die Folgen von fehlender Berufsausbildung, Frühpension oder Betreuungskosten sind hierbei nicht erhoben oder berücksichtigt, sie dürften aber ebenfalls relativ enorm sein. Berücksichtigt man dann auch neben den sehr hohen Suizidraten, das ist bei dieser Erkrankungsgruppe bis zu 10%, auch noch die hohe emotionale Belastung, der vor allem die Angehörigen von Borderline-Patienten und Patientinnen ausgesetzt sind, die sich dann tagtäglich auch mit diesen Symptomen konfrontiert sehen, so kann man dann auch die Bedeutung ermessen, die einer Verbesserung der Versorgungssituation von Borderline-Patientinnen insgesamt zukommt. Ich möchte Ihnen nun ein Zitat von einer von Borderline betroffenen Frau vorlesen, welches ich auch an den Beginn dieses Vortrags stellen will und welches auch auf dieses Thema einstimmen soll. Es stammt aus dem Buch Leben mit einer Borderline-Störung von Günther und Rose Niglewski und zeigt einen Aspekt der Schwierigkeiten dieser Patienten und Patientinnen. Ich habe nur beste Freunde. Ich weiß von einer Sekunde auf die andere, wer mir wirklich nah und seelenverwandt ist. Und den oder die will ich dann auch ganz für mich haben. Vielleicht ist das der Grund, warum meine Beziehungen immer so kurz halten. Scheiße ist bloß, dass es immer mit Krawall auseinandergehen muss. Aber wenn bei mir etwas vorbei ist, dann ist es definitiv vorbei. Lieber ein Ende mit Schrecken. Ja, die Frau beschreibt hier vor allem die Schwierigkeiten auf der Beziehungsebene und im zwischenmenschlichen Bereich. Zusätzlich sehen sich die Patienten und Patientinnen aber auch noch einer Vielzahl von anderen Schwierigkeiten gegenüber. Die Beschreibung des Störungsbegriffs oder des Störungsbildes Borderline hat mittlerweile eine recht lange Geschichte des Wandels von Begrifflichkeit und Störungsverständnis erlebt. Der Begriff Borderline wurde erstmals 1938 von Adolf Stern geprägt. Der basiert auf einem von Freud entwickelten psychoanalytischen Grundverständnis, das ein Kontinuum zwischen neurotischen und psychotischen Störungen annimmt. Der Begriff Borderline meint im Speziellen eine unscharfe, fluktuierende Grenzlinie zwischen diesen beiden Zuständen, also eine Art Übergangsbereich von der Neurose zur Psychose. Im Zeitraum von 1920 bis 1965 erschien dann eine Vielzahl von Arbeiten, die darauf hinzielten, die Borderline-Störung dem schizophrenen Formenkreis zuzuordnen. 1967 veröffentlichte Kernberg dann seine klassische Arbeit Borderline Personality Organization und er betonte darin dann eigentlich erstmals die Eigenständigkeit eines klinischen Syndroms in klarer Abgrenzung von Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises. Und er betonte darüber hinaus auch die Eigenständigkeit einer psychischen Struktur und verließ damit auch psychiatrische Begrifflichkeiten und prägte den Begriff Organisation als einen systemischen Begriff von strukturierten, miteinander in Bezug stehenden psychischen Vorgängen. Das von Kernberg entwickelte Borderline-Konstrukt umfasst darüber hinaus auch aus seiner Sicht alle schweren Formen anderer Persönlichkeitsstörungen. Die Epidemiologie dieser Störung betreffend ist das durchschnittliche Alter bei Erstmanifestationen der Störung recht umstritten. In Bezug auf den Krankheitsbeginn fand Jerschke und Mitarbeiter eine bimodale Verteilung, das heißt, eine große Gruppe zeigte bereits im Alter von 14 Jahren Verhaltensauffälligkeiten, das heißt Essstörungen oder Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, welche einer stationären Behandlung bedurften, während eine zweite Gruppe im Mittel erst im Alter von 24 Jahren erstmal stationäre Hilfe in Anspruch nahmen. Die Prävalenz der Borderline-Störung in der Bevölkerung betreffend gibt es zahlreiche Studien, die dann etwa zu einem Wert zwischen 1,1 bis 1,8% Anteil der Störung in der Bevölkerung kommen. Etwa 70% aller Betroffenen sind Frauen, was auch zum Teil damit erklärt werden kann, dass Frauen auch viel häufiger professionelle Hilfe für ihre Schwierigkeiten oder Probleme in Anspruch nehmen oder sich suchen. 30% der in der Studie von Jerschke untersuchten Borderline-Patientinnen gaben an, sich bereits im Pflichtschulalter Selbstverletzungen zugefügt zu haben. Die Suizidrate liegt bei etwa 5-10%, wobei Risikofaktoren für vollendete Suizide zusätzlich impulsive Handlungsmuster sind, grundsätzlich ein höheres Lebensalter oder andere affektive Störungen. Ja, ich möchte Ihnen im Folgenden, möchte ich jetzt auf die Entstehungsfaktoren der Borderline-Störung eingehen. die 2002 von Bohus zusammengefasst wurden, nämlich als neurobehaviorales Störungsmodell. Als Entstehungsursachen können zum einen psychosoziale Komponenten gelten, wobei neben den zentralen Risikofaktoren wie früher Gewalterfahrung auch die Bedeutung einer fehlenden Bezugsperson eine Rolle zu spielen scheint, nämlich einer Schutz- und Sicherheit gewährenden Person, die vor allem die Wahrnehmung der Betroffenen teilen könnte und deren Gefühle bestätigen könnte. Ja? Darüber hinaus spielen genetische Komponenten eine Rolle. Seit Mitte der 90er Jahre liegen Befunde aus Zwillingsstudien vor, die von einem genetischen Einfluss auf alle Persönlichkeitsentwicklungsstörungen ausgehen. Für die Borderline-Störung kann man von einer Varianz von etwa 70% ausgehen, die sozusagen an der Entstehung beteiligt sind. Auf die Störung in der Affektregulation möchte ich dann gleich etwas genauer eingehen, weil es sich hier vor allem um ein ganz zentrales Leitsymptom der Borderline-Störung handelt. Das Vorhandensein dissoziativer Phänomene begünstigt ebenfalls die Entstehung einer Borderline-Störung. Unter Dissoziation verstehen wir eben Derealisation und Depersonalisationsphänomene oder auch Verlust der Kontrolle über die Willkürmotorik. Darüber hinaus kann es aber auch, wenn man von dissoziativen Phänomenen spricht, kann man auch Wahrnehmungsveränderungen meinen, die auch auf optischer, akustischer oder kinästhetischer Ebene gefühlt werden können. Etwa 65% aller Patientinnen mit Borderline-Störung leiden unter klinisch relevanten dissoziativen Symptomen, die vor allem in Krisensituationen und auch bei hohem inneren Stress in den Vordergrund treten. Ja, jetzt zur Störung der Affektregulation. Aufgrund der Arbeit mit den Patientinnen und deren Beobachtungen nahm man eine erhöhte Sensitivität gegenüber emotionalen Reizen, eine verstärkte emotionale Auslenkung und eine Verzögerung der Emotionsaktivierung auf das Ausgangsniveau an. Diese Hypothesen basierten jedoch ausschließlich eben auf klinischer Beobachtung. 1997 gelang es Herperz mit Mitarbeitern erstmals auf experimenteller Ebene die affektive Instabilität bei dieser Patientengruppe zu belegen. Das heißt, man kann tatsächlich von einer dysfunktionalen Affektregulationsstörung sprechen, wobei sozusagen klinisch niedrige Reizschwellen dominieren, die dann also sehr rasch zu einem sehr steilen, starken Erregungsanstieg führen und es kommt zu einer verzögerten Rückbildung der Affektlage auf das Ausgangsniveau. In dieser grafischen Darstellung sehen Sie auf der Skizze den Spannungsverlauf bei Borderline-Patientinnen. Auf der X-Achse finden Sie die Zeiteinheiten, auf der Y-Achse ist die Spannungsempfindung aufgetragen. Die untere Kurve entspricht jetzt einem sogenannten normalen Spannungsverlauf. Sie wissen, niemand befindet sich ausschließlich, also ganz auf Null, auf einem vollkommen entspannten Niveau. Unsere Anspannung fluktuiert mehr oder weniger den ganzen Tag hindurch auf und ab. Bei einem eintretenden Ereignis kommt es dann zu einem Spannungsanstieg. Das heißt, wir reagieren emotional, affektiv oder sonst in irgendeiner Weise. Es kommt zu einem Anstieg. Sie sehen das durch den Pfeil gekennzeichnet. Und nach gegebener Verarbeitung findet dann auch wieder eine Entspannung statt. Die darüberliegende Kurve zeigt die gleiche Situation für einen Borderline-Patienten. Wie Sie sehen können, ist hier die Grundanspannung bereits deutlich höher als bei einem normalen Spannungsverlauf. Das heißt, Borderline-Patientinnen und Patienten sind von vornherein schon angespannter. Ja, die sind einfach unruhiger, angespannter und kämpfen damit oft schon im Tagesverlauf. Wenn jetzt dann ein Ereignis eintritt, dann kommt es zu einem sehr raschen, sehr hohen Spannungsanstieg mit einem sehr langen, sehr unangenehm empfundenen Spannungsplateau. Das ist sozusagen so gut wie für alle Borderline-Patienten gleich. Ja? Und in dieser Phase Das ist auch die Phase, wo die meisten Selbstverletzungen oder destruktiven Verhaltensweisen gesetzt werden oder stattfinden. Das können Sie sich vorstellen, also wir haben das versucht darzustellen, es ist dann so am Ende nochmal so eine Spitze eingezeichnet, danach kommt es zu einem raschen Spannungsabfall. Das heißt, oft werden destruktive Verhaltensweisen gesetzt mit dem Ziel, diese unerträglich hohe körperlich empfundene Anspannung oder auch dissoziative Zustände mit dieser Selbstverletzung oder mit der destruktiven Verhaltensweise zu beenden. Vielen Patientinnen ist es erst eigentlich nach Selbstverletzung möglich, dann in den Alltag wieder einzusteigen. Zu den diagnostischen Kriterien der Borderline-Störung, wir möchten hier auf die Kriterien nach DSM-4 eingehen. Das sind vor allem jene Kriterien, die letztlich auch dazu beigetragen haben, dieses Skills-Training, von dem die Kollegin dann berichten wird, zu entwickeln. Sie wissen, von den neuen Kriterien müssen mindestens 5 erfüllt sein, damit man eine Borderline-Diagnose stellen kann. Ich möchte hier nicht alle nennen, aber möchte zumindest die zentralen Kriterien erwähnen. Fast allen Borderline-Patienten und Patientinnen ist dieses verzweifelte Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern, gemeinsam. Es gibt bei sehr vielen ein Muster von instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen. Die affektive Instabilität, von der haben wir jetzt auch schon gehört, also das zieht sich eigentlich durch fast, also ich kenne kaum eine Borderline-Patientin, die nicht darunter leidet, und nahezu alle haben auch, also leiden unter dieser Unfähigkeit, starke Gefühle zu steuern und zu kontrollieren. Die Komorbidität zur Komorbidität der Borderline-Störung mit anderen Erkrankungen möchten wir jetzt eine Studie von Zanarini von 1998 erwähnen, der sehr hohe Komorbidität zwischen Borderline und affektiven Störungen fand, aber eben auch bei Angststörungen und zu Substanzmissbrauch gibt es sehr hohe Komorbiditäten. Das heißt, die Borderline-Patientinnen und Patienten leiden nicht nur unter ihrer Erkrankung und ihrer Persönlichkeitsstörung, sondern haben darüber hinaus auch sehr oft mit 2 oder 3 anderen psychiatrischen Erkrankungen zu kämpfen oder müssen sich damit befassen. Jetzt zur Therapie der Persönlichkeitsstörungen. Die Schwierigkeiten und Probleme von persönlichkeitsgestörten Patienten und Patientinnen bestehen in der Regel meist schon seit der Kindheit und Jugendzeit und werden dann manchmal von Betroffenen selbst als wenig störend beziehungsweise als oft als unveränderbarer Anteil der eigenen Persönlichkeit erlebt. Die Therapiemotivation ist dann hier oft gering, Therapieverläufe sind schwierig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die durchaus ein Problembewusstsein haben, aber die dann auch nicht wissen, wie sie eine Veränderung herbeiführen können. Insofern ist es wichtig, dass auf alle Fälle eine Therapiemotivation entwickelt wird, aktiv, und dass auch die Behandlung von Betroffenen aktiv angestrebt wird. Die eigentliche Therapie von Persönlichkeitsstörungen unterteilt sich dann in eine psychopharmakologische Therapie und in eine psychotherapeutische Behandlung, wobei es bei der psychopharmakologischen Therapie eigentlich keine Standardtherapie gibt. Das heißt, es wird nicht syndromorientiert vorgegangen, sondern es werden einfach die hervorstehenden Symptome und Beschwerden der Patienten medikamentös behandelt. Die psychotherapeutische Behandlung betreffend möchten wir an dieser Stelle vor allem 2 Therapierichtungen nennen, die sich seit vielen Jahren mit der Behandlung von Persönlichkeitsentwicklungsstörungen beschäftigt haben. Das ist zum einen die kognitive Verhaltenstherapie und zum anderen sind das die tiefenpsychologisch fundierten Therapien. Bin ich schon zu weit? Ja, jetzt zur Bedeutung der systemischen Therapie im Speziellen. Hier scheint vor allem der Aspekt sozusagen der inneren Schwierigkeiten der Menschen, die von Persönlichkeitsstörungen betroffen sind, bedeutsam. Diese Schwierigkeiten bilden sich oftmals oder vorwiegend auf besondere Art und Weise in ihren Beziehungen und in ihren Familien ab. In der Behandlung dieser Störungen sind deshalb, also unserer Erfahrung nach, auch familientherapeutische Gespräche und Interventionen so gut wie immer indiziert. Es wird natürlich selbstverständlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein und auch von den Einzelsituationen abhängig, in welcher Konstellation oder welches Setting jetzt auch gewählt wird, welches Familienmitglied wann und wo mit einbezogen wird in den Therapieverlauf. Aber in Anbetracht des frühen Auftretens von Persönlichkeitsstörungen in relativ jungen Jahren möchten wir die Bedeutung der systemischen Familientherapie an dieser Stelle auch betonen. Ich möchte nun an meine Kollegin übergeben, die Ihnen jetzt über die dialektisch-behaviorale Therapie und das Skills-Training im Speziellen erzählen wird.
Ja, die dialektisch-behaviorale Therapie. Marsha Linehan, Professorin für Psychologie an der Seattle University, leitet ein Therapiezentrum für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und hat ausgehend von der kognitiven Verhaltenstherapie diese Therapieform entwickelt, und zwar ursprünglich als störungsspezifische ambulante Therapie für chronisch-suizidale Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Diese Menschen neigen nicht nur zu einem Schwanken zwischen Idealisierung und Entwertung in Beziehungen, sondern sind auch unfähig, zu einer Synthese zweier Positionen zu gelangen. Originalzitat von Linehan. Dieses Muster des dichotomen Denkens wird in der dialektisch-behavioralen Therapie laut Linehan als Scheitern an der Dialektik betrachtet. Während es für die Betroffenen ausschließlich These oder Antithese für eine Position gibt, so vermittelt die DPT die Synthese von These und Antithese, die in der Therapie persönlich erlebbar gemacht wird. Martin Bohus, Psychiater und Psychotherapeut aus Deutschland, diese Therapieform Mitte der 90er Jahre in den deutschsprachigen Raum eingeführt, und wir haben sie in dieser Zeit im Zuge von Fortbildungsveranstaltungen gemeinsam mit Kolleginnen an der Psychotherapiestation, an der wir tätig sind, kennengelernt. Die DPT integriert ein weites Spektrum an therapeutischer Methodik, Verhaltenstherapie, kognitive Therapie, Gestalttherapie, Hypnotherapie und Meditation. Das komplexe Therapieprogramm umfasst sowohl den stationären als auch den ambulanten Sektor. Die ambulante Einzeltherapie umfasst idealtypischerweise in 2 Jahren ca. 1 bis 2 Behandlungsstunden pro Woche. Wenn möglich, sollte der Therapeut zur Lösung aktueller, eventuell lebensbedrohlicher Krisen telefonisch erreichbar sein. Zeitgleich besucht die Patientin, der Patient, wöchentlich für 2 Stunden eine Skills-Gruppe. Dies ist eine manualisierte Therapieform und dauert ca. 6 Monate. Als hilfreich hat sich allerdings auch ein zweiter Turnus dieses Skills-Trainings erwiesen. In unserem stationären Setting hat die Patientin eine Einzeltherapeutin, besucht ebenfalls das Skills-Training, bei uns als halboffene Gruppe für stationäre und teilstationäre Patienten geführt. Und für aktuelle Krisen stehen Pflegepersonen zur Verfügung, welche insgesamt eine sehr wichtige co-therapeutische Funktion innehaben. Sehr wichtig ist gerade bei der Behandlung von Menschen mit Persönlichkeitsstörung die Kommunikation aller am therapeutischen Prozess beteiligten Personen, im ambulanten Sektor typischerweise in Form von Supervisionsgruppen, im stationären Bereich in Form von Teambesprechungen. Ja, dialektisch-behavioral-Therapie, wofür stehen diese Worte? Dialektisch, es geht um eine Balance zwischen Akzeptanz und Fördern von Veränderung. Behavioral, die Aufmerksamkeit gilt dem konkreten Verhalten. Therapie ist in diesem Fall immer als Kombination von Einzel- und Gruppentherapie zu verstehen. Nun zu den Behandlungsphasen der DPT. Es wird zwischen einer Vorbereitungsphase und 3 Behandlungsphasen unterschieden, wobei in der Vorbereitungsphase neben der Aufklärung über das Störungsbild vor allem die Klärung der gemeinsamen Behandlungsziele extrem wichtig ist, ebenfalls Aufklärung der Behandlungsphobie und auch eine Aufklärung über die Methodik der Therapiemethode. Besonders wichtig ist ein Behandlungsvertrag und da ein Non-Suizid-Vertrag mit dem Patienten. Dieser Vertrag wird in unserem stationären Setting quasi immer mit Patienten schriftlich abgefasst, üblicherweise auch schon im Vorstellungsgespräch, also bevor es überhaupt zur Aufnahme kommt. Sehr wichtig ist zum Therapiebeginn nicht zuletzt eine Verhaltensanalyse des letzten Suizidversuchs und eine Verhaltensanalyse des letzten Therapieabbruchs. Patientinnen mit dieser Störung haben eine sehr hohe Abbruchsrate der Therapie. Nun zu den Behandlungsphasen. Hier ist extrem wichtig die Unterscheidung zwischen der ersten und der zweiten Therapiephase. Die Therapiephasen sind auch hierarchisch zu verstehen. Also von der Vorgangsweise ist es ganz wichtig, hier hierarchisch vorzugehen. Und es muss unterschieden werden zwischen Stabilisierung der Betroffenen im weitesten Sinn und zwischen der Bearbeitung von der Folgen von traumatischen Erfahrungen. Zu früh mit der Bearbeitung von traumatischen Erfahrungen kann wieder zu einer extremen Destabilisierung führen. Und wenn es aber zu einer solchen Destabilisierung kommt, ist es wichtig, wieder oben mit der Behandlung weiter fortzufahren. Nicht zuletzt und eigentlich integriert in den ganzen Therapieverlauf ist wichtig, immer wieder die Wirksamkeitsüberprüfung des Gelernten und die Neuorientierung. Ich würde das nicht auf die dritte Therapiephase beschränken. In unserem Vortrag möchten wir heute näher auf das Skills-Training eingehen, nicht auf die Einzeltherapie, die natürlich unabdingbar dazugehört zur Behandlung. Und ich denke, das Spezifische, was hier eine Rolle spielt, ist eben das Skills-Training. Marsha Linehan definiert Fertigkeiten, Skills als kognitive, emotionale und handlungsbezogene Reaktionen, wobei der Begriff Fertigkeiten synonym mit Fähigkeiten gebraucht wird. Es handelt sich beim Fertigkeitentraining, wie schon erwähnt, um eine manualisierte Gruppentherapie und ist vorrangig als psychoedukatives Sozialtraining konzipiert. Die Entwicklung, Reflexion und Analyse einer Gruppendynamik in der Skills-Gruppe wird aktiv unterbunden. Die Folge ist ein relativ entspanntes Gruppenklima, was gerade bei dieser Gruppe von Patientinnen eine besondere Bedeutung hat. Das Fertigkeitentraining nutzt gezielt gruppentherapeutische Wirkfaktoren wie Anregungs- und Feedbackfunktionen, Problemlösefunktionen und Unterstützungsfunktionen. Die Atmosphäre gleicht einer Unterrichtsstunde, ohne in einem einseitigen Monolog von Seiten der Trainer, Therapeuten zu verbleiben. Es ist Ziel, die Patientinnen so oft wie möglich als Experten, Expertinnen für ihre Probleme und deren Lösungen anzusprechen. Grundregel ist, es darf über alles gesprochen werden, solange dies aus einer lösungsorientierten Perspektive heraus geschieht. Also auf der Ebene darf auch über selbstverletzendes Verhalten gesprochen werden. Nun zu den Modulen des Skills-Trainings. Es gibt ursprünglich 4 Module, so wie hier angeführt. Darauf werde ich dann später noch näher eingehen. Es ist kürzlich ein 5. Modul dazugekommen, das ich nicht ausführlicher behandeln werde, nämlich das Modul Selbstwert. Wenngleich die Steigerung des Selbstwertes ein ganz wichtiger Bestandteil der therapeutischen Arbeit mit Borderline-Patientinnen ist. Die Arbeit daran war bisher Bestandteil der Einzeltherapie, aber auch in die anderen Module des Skills-Trainings war diese Thematik immer integriert. Zur Gruppengröße, es hat sich als günstig erwiesen, eine Gruppengröße von 4 bis 8 Teilnehmerinnen. Die Gruppendauer ist einmal pro Woche, 2 volle Stunden mit einer ca. 15-minütigen Pause. In der Zeit vor der Pause werden Hausübungen, die die Patientinnen bekommen haben, besprochen. Nach der Pause wird neuer Stoff vermittelt und wieder neue Hausübungen gegeben. Unsere Erfahrung ist, dass gerade die Besprechung dieser Hausübungen einen enormen therapeutischen Wert für die Patientinnen hat. Zur Reihenfolge der Module, da wird in unterschiedlichen Einrichtungen unterschiedlich lang die einzelnen Module bearbeitet. Ich kenne Settings, wo das ganze Training in 4 Monaten abgewickelt wird. Bei uns, wir haben auch alle Module über ein ganzes Jahr schon ausgesehen. Ganz wichtig ist allerdings, dass immer mit dem Modul Achtsamkeit begonnen wird. Ich bin weit weg von mir, innere Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Basis der DPT und steht am Anfang des Skills-Trainings. Sie ist ein Weg, Verstand und Gefühl in Einklang zu bringen und intuitives Verstehen und Wissen zu erreichen. Achtsamkeit hat die Wurzeln im Buddhismus. Achtsam sein bedeutet, ganz in der Gegenwart, im Hier und Jetzt zu sein und sich seiner Gefühle, Gedanken und Handlungen in jedem Augenblick voll bewusst zu sein. Neben Meditation ist die Schärfung der Sinne wichtiger Schritt zu mehr Achtsamkeit. Schmeckt die Süße einer reifen Frucht, riech den Duft aus der Bäckerei und spüre die wärmenden Strahlen der Sonne. Spüre den Stoff deiner Kleidung auf deiner Haut, betrachte das Gesicht deines Gegenübers und höre mit voller Aufmerksamkeit zu. Es geht darum, Ereignisse und Reaktionen zu beschreiben und benennen. Das setzt voraus, Gedanken und Gefühle nicht mit Ereignissen gleichzusetzen. Wenn man in einer Situation Angst empfindet, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass diese Situation auch bedrohlich sein muss. Achtsam teilnehmen bedeutet, die ganze Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit zu konzentrieren und sei es auch nur auf den Akt des Zähneputzens in der Früh. Eine der ersten Fertigkeiten, welche unsere Patientinnen üben, ist Beschreiben ohne Bewerten von Gegenständen, sozialen Situationen. Wir möchten an dieser Stelle auch eine ganz kleine Achtsamkeitsübung mit Ihnen machen. Wir haben uns dafür von unserer Musiktherapeutin ein Instrument ausgeborgt. Wir bitten Sie, dass Sie sich entspannt hinsetzen. Sie können die Augen schließen oder auch offen lassen. Hören Sie einfach eine Weile konzentriert zu und ich sage dann einfach, wenn die Übung zu Ende ist. Mit der Aufmerksamkeit jetzt wieder hier in den Raum zurückzukehren. Vielleicht, dass Sie sich auch kurz bewegen und nicht alle in der Meditation versinken. Vielleicht auch einmal kurz durchstrecken. Ja. Dass Sie mir überhaupt noch folgen können jetzt. Ja, jetzt geht es um den anderen Pol. Nicht um die Entspannung, sondern um die Anspannung. Ich bin unter starker Anspannung, Stresstoleranz. Diese Fertigkeiten dienen dem Ertragen und Überleben von Krisen und dem Annehmen des Lebens, so wie es im Augenblick ist. Es gilt, möglichst rasch Spannung zu reduzieren, um selbstschädigende Handlungen zu verhindern. In solchen Situationen ist es wichtig, dass sowohl Skills zur Verfügung stehen, als auch die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu bitten. Die selbstschädigenden Verhaltensweisen können durchaus auch als Lösungsversuche zur Reduzierung zu hoher Spannungszustände gesehen werden, welche durch nicht schädigende Skills ersetzt werden sollen. Die Basis für die Stresstoleranz ist die radikale Akzeptanz. Dies bedeutet, Wege zu finden, um unangenehme Ereignisse und Gefühle zu ertragen, wenn sich die Situation nicht verändern lässt. Das Annehmen und Akzeptieren einer Situation bedeutet aber keineswegs, dass Nichtveränderbares gut geheißen werden soll. Ganz wichtig erscheint uns der Schritt zurück. Unsere Patientinnen werden von Beginn an aufgefordert, das Ausmaß ihrer Spannungszustände festzustellen, indem sie es auf einer Skala 1 bis 10 einstufen. Sie können üblicherweise sehr gut einen Point of No Return benennen, ab dem eine selbstschädigende Verhaltensweise nicht mehr zu verhindern ist. Er liegt üblicherweise bei einem Spannungsausmaß zwischen 6 und 8. Im Rahmen des Stresstoleranzmoduls stellen die Betroffenen ihren persönlichen Notfallkoffer zusammen. Das sind Dinge, die für sie jederzeit schnell griffbereit sind und starke Sinnesreize auslösen, wie zum Beispiel getrocknete Chilischoten, ein Igelball, ein Gummiband für das Handgelenk, aber auch der Einsatz einer Bedarfsmedikation kann eine Notfallskill sein. Nach Reduzierung der maximalen Spannung durch den Einsatz von Notfallskills können auch Fertigkeiten über die Motorik bzw. Atmung zum Einsatz kommen. Die Betroffenen können versuchen, den Augenblick in Gedanken zu verändern, welchen den Fokus auf den Moment lenken oder auch durch ablenkende Handlungen. Ich leide unter intensiven Gefühlen, Emotionsregulation. Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung verstehen oft ihre eigenen Gefühle nicht, können sie nur schwer in Worte fassen und sind emotional instabil. Im Modul Emotionsregulation sollen sie lernen, welche Grundgefühle es gibt, woran man diese identifizieren kann und wie sich Gefühle regulieren lassen. Identifikation wird über eine Schulung der Achtsamkeit für emotionsspezifische Prozesse trainiert. Durch diese gelenkte Wahrnehmung wird gleichzeitig Distanz zur Emotion erzeugt und bisher als unbeherrschbar empfundene Emotionen werden für die Betroffenen besser regulierbar. Bin nicht mein Gefühl, ich habe im Augenblick ein Gefühl und ich beschreibe, welches Gefühl ich im Moment vordringlich wahrnehme. Dies ist einer der zentralen Inhalte dieses Moduls. Ebenfalls wichtig ist es, dass die Patientinnen lernen, über konkrete Handlungen ihre Emotionen aktiv zu modulieren. Eine typische Hausübung ist dabei die täglich angenehme Aktivität, welche allerdings für viele Patientinnen eine extrem schwierige Herausforderung darstellt. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass die Betroffenen lernen, ihre Verwundbarkeit gegenüber schmerzhaften Gefühlen zu verringern. Sie müssen lernen, ausreichend zu schlafen, sich adäquat zu ernähren, ausreichend Bewegung zu machen, körperliche Krankheiten behandeln zu lassen und stimmungsverändernde Substanzen zu vermeiden. Dinge, die für uns, ich sage jetzt nicht selbstverständlich sind, aber in unser Bewusstsein verankert sind. Hier ein Beispiel, wie so eine Seite in dem Manual ausschauen kann. Ich möchte an der Stelle nur kurz erwähnen, dass es Manuals für Jugendliche und für Erwachsene gibt. Du tust mir weh, ich tu dir weh. Zwischenmenschliche Beziehungen. Dieses Modul hat große Ähnlichkeit mit anderen Trainingsmanuals zum Erlernen sozialer Kompetenz und Selbstsicherheit. Bei Borderline-Patientinnen geht es aber oft in erster Linie um einen besseren Umgang mit störenden Gedanken oder Gefühlen während sozialer Interaktionen. Es werden wirkungsvolle Strategien zur Zielerreichung in zwischenmenschlichen Situationen sowie zum Umgang mit Beziehungen vermittelt. Großer Wert wird auf Aspekte der Selbstachtung beim Umgang mit anderen Menschen gelegt. Patientinnen lernen, dass sie ein Recht darauf haben, Wünsche exakt zu äußern und ein Recht darauf haben, sehr bestimmt Nein zu sagen. Ja, die zentralen Aussagen unseres Vortrages, uns erscheint es wichtig, der Fokus auf der Affektregulationsstörung als Leitsymptom der Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass die Therapie nach DPD unterschiedliche Settings integriert, dass wir die Achtsamkeit als Basis der therapeutischen Arbeit sehen und dass es sowohl um die Bewusstmachung eigener Ressourcen, aber auch um das Teaching von Ressourcen, genannt Skills, geht. Ich denke, das ist das, wo diese Therapieform aus meiner Sicht über die systemische Therapie hinausgeht. Elemente des Skills-Trainings sind unserer Erfahrung nach durchaus auch bei anderen Störungen gut einsetzbar.
Ja, und ich durfte diesen Vortrag beginnen. Ich darf ihn jetzt auch beenden. In dem Sinne möchte ich nochmal zusammenfassen und sagen, dass wir eben aufgrund unserer Erfahrungen mit der dialektisch-behavioralen Therapie und dem Fertigkeitentraining, also dass wir das als ganz hilfreiches Behandlungsangebot bei Persönlichkeitsentwicklungsstörungen und Borderline-Störungen erleben und sehen, wobei es hier natürlich einiger struktureller Vorgaben bedarf, damit eine optimale Vernetzung des gesamten Behandlungssystems gegeben ist. Das heißt, die Einzeltherapeutinnen, behandelnde Fachärztinnen und sonstige Helfer müssen in sehr konstanter und konsequenter Zusammenarbeit stehen, damit auch gute Therapieverläufe sich entwickeln können. Ja, darüber hinaus sehen wir die Arbeit mit diesem Ansatz als Erweiterung unserer eigenen Ressourcen als systemische Familientherapeutinnen. Wir erleben das Tun mit diesem Ansatz im Sinne einer komplementären Ergänzung bei den Patientinnen neu. Bei den Patientinnen werden sozusagen die eigenen Ressourcen und Stärken, die vorhanden sind, reframed, als hilfreich gewürdigt und sozusagen gemeinsam mit den neu erarbeiteten Fertigkeiten aus dem Skills-Training im Sinne eines Teachings in den laufenden Behandlungsprozess integriert. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ein paar Fragen gehen sich noch aus.
Wer möchte antworten?
War ein sehr schönes Referat. Ich möchte Sie Folgendes fragen. Die behaviorale Therapie geht ja von einem individuumzentrierten Ansatz aus, ist sicher sehr wirksam, aber bearbeitet nicht den großen Leidensdruck, den die Angehörigen sehr oft, auch mit Erwachsenen, Borderlinern haben. Wie gehen Sie als Systemikerinnen mit diesem Feld um?
Kann ich antworten? Mhm. Ja. Also ich habe es ein Stück erwähnt. Ne? Wir sind eben auch systemische Familientherapeutinnen. Wir lösen das Problem so, dass wir eigentlich standardmäßig die Familien einladen. Ja? Also sofern das die Patientinnen wünschen natürlich. Und es macht doch meistens im Therapieverlauf auch einen Sinn, dass wir die Familie zu uns bitten, schon allein aus diagnostischen Zwecken, wie tun die miteinander, und es gibt bei uns eine Angehörigengruppe, also wo sozusagen die Angehörigen kommen können, wo es nicht um Fragen beantworten über die Patienten geht, sondern wo es auch darum geht, die eigene Bedürftigkeit und Befindlichkeit thematisieren zu können. Also das ist unser Umgang damit. Ja.
Vielleicht noch einen Satz, das was in meinem Verständnis so schwierig ist mit den Borderlinern ist, auf die Beziehungsebene zu kommen, die ja von dieser stabilen Instabilität. Und wahrscheinlich ist die systemische Therapie die einzige, die das trauen kann. Alle anderen ja immer wieder in diese Falle hinein, idealisiert und entwerfen zu werden. Können Sie zu dem Punkt aus systemischer Sicht sagen?
Also meine Erfahrung ist, dass mit diesem eigentlich ja psychoedukativen Ansatz, ja, die Betroffenen sich so sehr verstanden fühlen, dass das einen anderen Stellenwert kriegt, auch die therapeutische Beziehung. Und unser Zugang als systemische Familientherapeutin ist ja sowieso ein anderer, das heißt, wir fokussieren ja sehr früh in den Gesprächen auch auf das Umfeld der Patientinnen. Und dadurch entsteht überhaupt auch eine andere Beziehungsdynamik zwischen mir und der Patientin. Ja? Also ich habe vor kurzem zum Beispiel erlebt, in der Angehörigengruppe, der Mann einer Patientin, der lernt mit ihr mit im Skills Manual zum Beispiel. Und man darf ja nicht, muss ja auch sehen, auch Betroffenheit von Symptomen ist ja oft nicht nur bei den Patientinnen gegeben. Wir haben natürlich einen anderen Blickwinkel als systemische Familientherapeutinnen. Der Ehemann hat jetzt auch zum Trinken aufgehört. Sie hat hohe Dosen an Drogen konsumiert, jahrelang Alkohol konsumiert. Sie haben sehr plötzlich geheiratet. Ich möchte jetzt beim Ehemann keine Diagnose stellen, aber er hat auch nach eigener Angabe sehr viel Alkohol. Wir beziehen einfach das Umfeld mit ein.
Ja. Gut, herzlichen Dank für den interessanten Beitrag.